Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, zur ersten Episode unseres ABCSG-Podcasts Medizin im Kontext. Wir sprechen über die sozialen Aspekte in der Medizin, über die Beziehung zwischen Ärzten, Patienten und Gesundheitssystem. Mein Name ist Maria Schuchter und ich begleite Sie durch die Gespräche. Unser heutiges Thema lautet Solidarität im Gesundheitssystem. Darüber sprechen werden Frau Professor Barbara Preinsack, Professorin für Politikwissenschaften an der Universität Wien, und Professor Michael Gnandt, Brustkrebsspezialist und Präsident der ABCSG, der Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group. Viel Vergnügen mit diesem interessanten Gespräch. Was bedeutet Solidarität im Gesundheitssystem?
Ja, ich kann gerne mal den Anfang machen. Zuerst freut es mich natürlich, dass wir mit diesem Thema die Podcast-Serie eröffnen dürfen. Danke dafür. Das ist, glaube ich, auch eine sehr erfreuliche, richtungsweisende Themensetzung. Und wie wir in der Corona-Krise sehen, ist ja Solidarität gerade auch im Gesundheitssystem sehr wichtig. Also was bedeutet Solidarität? Das ist einer dieser Begriffe, der so wie Liebe sozusagen jeder weiß, was es ist, und es ist schwer zu beschreiben, schwer in Worte zu fassen. Und wir haben dann versucht, den Begriff so zu definieren, dass Solidarität von anderen prosozialen Praktiken unterscheidbar wird. Also dass man nicht mehr alles, was irgendwie schön ist, mit Solidarität rechtfertigt. Das hat man ja auch jetzt in der Corona-Krise gesehen. Also von der Nachbarschaftshilfe über globale Zusammenarbeit wurde alles unter den Deckmantel der Solidarität fast am Anfang abgefeiert, könnte man sagen. So, jetzt komme ich zum Punkt. Was ist es? Es gibt unterschiedliche Definitionen. Wir glauben, dass Solidarität dadurch gekennzeichnet ist, dass man andere Menschen unterstützt, mit denen man eine Gemeinsamkeit erkennt. Und das Gemeinsamkeit erkennen bedeutet nicht, dass ich eine objektive Gemeinsamkeit erkenne, und schon gar nicht entlang von irgendwelchen demografischen Kriterien, wie zum Beispiel, dass man die gleiche Religion hat oder das gleiche Geschlecht oder in der gleichen Einkommensklasse ist, sondern es geht wirklich darum, das zu erkennen, was entweder in einer konkreten Situation von Bedeutung ist oder was ich gelernt habe zu erkennen. Im Gesundheitsbereich könnte man zum Beispiel sagen, in dem Moment, wo man begonnen hat, Body Mass Index zu messen, hat auch die Ausgrenzung von dicken Menschen begonnen, wenn man sozusagen dann gelernt hat, das überhaupt in diesen Kategorien zu denken. Das heißt, Solidarität ist nochmal zusammengefasst, das Unterstützen von Menschen, mit denen man eine Gemeinsamkeit erkennt. Und im weitesten Sinne kann diese Gemeinsamkeit eine existenzielle Vulnerabilität sein. Das liegt der Gründung vieler solidarische Gesundheitssysteme zugrunde, wie auch unserem in Österreich. Und ein ganz typisches Beispiel auch, ist auch natürlich das englische NHS, wo das wirklich sozusagen historisch nachgewiesen werden kann, dass Argumente, wir sind alle im selben Boot, die Kriegsrückkehrer, die Kinder, alle Menschen, wir haben unterschiedliche Risiken, wir wissen, dass alle Menschen unterschiedliche Kosten verursachen werden, aber wir ignorieren das bewusst. Und wir wollen sozusagen, dass Menschen beitragen, wie sie beitragen können zum System und nicht in Relation zu den Kosten, die sie verursachen werden.
Also ich kann natürlich weder politikwissenschaftlich noch soziologisch sozusagen mithalten. Die Frage ist, oder die mich dabei interessiert, ist sozusagen, wie ist das Verhältnis zwischen dem Individuum und seinen Interessen und dieser Gemeinschaft und deren Interessen? Und ich akzeptiere gerne sozusagen jetzt für die Diskussion diese Definition, dass diese Gemeinschaft aufgrund von Perzeptionen steht und nicht unbedingt faktisch sozusagen gegeben sein muss. Und ich glaube, wenn wir, und ich würde jetzt mal postulieren, dass wir das Ziel haben, dieses von Ihnen als solidarisches Gesundheitssystem bezeichnetes Regelwerk für die Zukunft zu bewahren, dass es dann wichtig ist, dass wir auch klar und möglichst offen, so gut es verträglich ist, sprechen über, was bedeutet das, auch wo die Grenzen sind oder wo wird der Anspruch so hoch, dass er dann nicht mehr in den Sonntagsreden ist und nicht mehr im Alltag. Und so ein bisschen habe ich die These, dass Solidarität, wir diskutieren heute natürlich theoretisch drüber, aber der Härtetest ist immer im Tun. Und das eine schließt das andere nicht aus, weil wir brauchen wohl zuerst eine Konzeption und eine Idee und eine Übereinkunft. Aber mir scheint wichtig, dass wir auch versuchen zu definieren, wo sind erträgliche Grenzen, die das Konzept noch nicht ruinieren, sondern wo man sagt, was ist den Menschen zumutbar? Und dafür, glaube ich, braucht es Wahrheit, frei nach Ingeborg Bachmann.
Ja. Ja, also ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Ich glaube, ein Satz, den ich mir jetzt aus dem, was Sie gesagt haben, sozusagen herausnehme, weil ich den für besonders wichtig halte und den auch gern weiter auspacken würde, ist, das eine schließt das andere nicht aus. Gerade Solidarität wird häufig inflationär verwendet, gerade zu Zeiten der Pandemie, in der wir uns befinden. Wir müssen da ganz, ganz genau hinsehen, ob wir wirklich im Gesundheitsbereich und außerhalb, ob das, was wir sehen, die Praktiken, die wir sehen, ob das wirklich auch den Namen Solidarität verdient. Es ist, glaube ich, nützlich, Solidarität auf unterschiedlichen Ebenen zu unterscheiden. Also auf der Ebene der von Mensch zu Mensch Solidarität, das ist, glaube ich, eine wichtige Ebene, dass man wirklich sagt, ich unterstütze jetzt jemand anderen und ich nehme jetzt Kosten auf mich, um andere Leute zu unterstützen. Das haben wir auch in der Corona-Krise gesehen. Wir haben zum Beispiel in unseren Daten im Corona-Panel gesehen, dass Menschen, deren eigenes Gesundheitsrisiko von ihnen als niedrig eingeschätzt wird, gleich wenig oder gleich häufig die Wohnung verlassen wie jene, die das für hoch einschätzen. Aber es gibt natürlich auch die Solidarität auf der institutionalisierten Ebene. Und da haben wir schon gesehen, auch in der Corona-Krise, dass jene Staaten, die ein Gesundheitssystem haben, das nicht nur profitorientiert funktioniert, dass aus diesem Grund auch in Prävention investiert, dass in Public Health investiert, dass ein Gesundheitssystem ist, zu dem Menschen Zugang haben, Früherkennung und so weiter und so weiter, dass diese Menschen auch besser durch die Krise kommen. Also diese institutionalisierte Form von Solidarität, wo es nicht darum geht, dass jene bekommen, die zahlen können, sondern jene bekommen, die brauchen, ist wichtig. So. Und jetzt da drauf sozusagen, würde ich sagen, absolut, wir leben heute in einer Zeit, in der es erstens immer frühere Früherkennung gibt, so sehr, dass die Grenzen zwischen Gesundheit und Krankheit, glaube ich, wirklich sehr herausgefordert sind. Das wird ja auch durch diesen Begriff der Disease Interception sehr schön symbolisiert, die jetzt auch die Pharmaindustrie sehr pusht. Also wenn es Disease Interception ist, dann ist sozusagen Gesundheit ja schon gar nicht mehr da. Also wir erkennen immer früher, wir können immer teurere Sachen tun. Da müssen wir uns natürlich die Frage stellen, genauso wie Sie gesagt haben, wo es Grenzen geben kann und muss und wie man das operationalisiert, wie man es nämlich so umsetzt, dass es dann wiederum gerecht ist. Also dass Einschluss- und Ausschlusskriterien mit dem solidarischen Prinzip kompatibel sind. Und das ist keine einfache Frage. Absolut nicht.
Überhaupt nicht. Und ich, also sozusagen ganz vereinfacht, bedeutet solidarisches Gesundheitswesen für mich ja sozusagen, die Gesunden zahlen für die Kranken. Oder diejenigen, die können, leisten einen Beitrag oder kreieren was für diejenigen, die nicht können. Ich glaube, auf dieser Ebene ist das sozusagen Teil des Menschseins. Das mag nicht jeder amerikanische Präsident verstanden haben, aber also davon bin ich sozusagen überzeugt. Letztlich ist es auch so, dass zumindest nach meinem Wissen der Homo sapiens sich von anderen erfolgreich abgegrenzt hat, weil er in der Lage war, zumindest für ein bestimmtes Projekt sozusagen zusammenzuarbeiten und solche Solidargemeinschaften zu kreieren, sei es auch nur für den Zweck, evolutionär besser rauszukommen als der Homo erectus oder was weiß ich. Aber diese Fähigkeit zur Teambildung, Die macht den Menschen, glaube ich, grundsätzlich aus. Und daher ist es auch so schwierig und letztlich schmerzhaft, diese Grenzen zu definieren. Ich mag nicht in eine andere Themendiskussion abgleiten, aber ich finde ein Beispiel, das das gut illustriert, ist die Migrationsfrage. Es gibt keine für mich akzeptable Weltanschauung, die mir gut rechtfertigen könnte, warum jemand, der zufällig nicht wie ich in einer Wiener Privatklinik, sondern in Eritrea geboren ist, absaufen muss im Mittelmeer. Das kann man nicht rechtfertigen. Ja, also ich meine, da ist jegliche Solidarität, gibt es überhaupt nicht, in der Realität nicht. Es gibt es im Kleinen, Gott sei Dank, und alle bemühen sich, ich auch, und jeder leistet auch vielleicht seinen Beitrag. Und viele sagen überhaupt Mauer und Schießbefehl und was weiß ich. Aber konzeptionell ist es nicht zu erklären, warum wir diesen Unterschied machen. Und zwar nach keiner Ideologie, die irgendwie mir halbwegs akzeptabel scheint. Auf der anderen Seite ist es rein pragmatisch leider auch nicht vorstellbar, dass wir 800 Millionen afrikanische Mitmenschen, die vielleicht lieber in unseren Häusern wohnen würden und tauschen, sozusagen diesen Vorschlag erfüllen und sagen, ja, kommt's halt, wir machen das auch. Weil also das ist schon vorstellbar. Es gibt ja auch Menschen, die das tun, aber wir sehen gerade in einer populismus-schwangeren Zeit, dass man da zumindest die Mehrheiten ganz rasch überfordert. Und das ist dann auch schlecht, ne? Weil dann passiert sozusagen, oder es droht die Gefahr, dass dann gar nichts Solidarisches mehr passiert. Wenn man einen Anspruch, den die Menschen mit ihrem Background, mit ihren Ängsten, mit ihrer Bildung schlicht und einfach nicht erfüllen können, ihnen vor die Nase hält, dann wird man am Ende das Vertrauen verlieren und daher machen Politiker sowas üblicherweise nicht, zumindest nicht mehr seit der Nachkriegszeit.
Ja. Ich glaube, Sie haben in einem Zitat dazu geschrieben, in der Vorbereitung auf diesen Podcast, Solidarität ist eigentlich Agieren auf der Handlungsebene. Dem möchte ich kurz gegenüberstellen, das, was auch in dieses Thema, was Sie gerade angesprochen haben, hineingeht. Sie sagen bei dieser Online-Vorlesung, dass Sie in Ihrer Studie auch beobachten konnten, dass die Solidarität, ich nenne es jetzt bis zu einem gewissen Peak, mehr wird in einer Krise. Ich beziehe mich jetzt gerade auf die Covid-19-Krise, aber auch in einer allgemeinen Krise. Und dass aber dann es oft zu so einem Kippen kommen dürfte, wo dann wiederum mehr die Unterschiede sehr hervorgekehrt werden, was auch oft medial gesteuert ist. Und wo dann auch wieder die Solidarität unter den Individuen
wird. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut vereinbar. Also ich glaube auch, und das ist mir auch sehr, sehr sympathisch, was Sie sagen, dass Solidarität jetzt nicht nur eine abstrakte Norm ist, nicht nur ein aspirationales Wollen, ein Idealzustand, eine Utopie, sondern dass wir alle Solidarität leben können. Und Sie haben auch sehr gute Beispiele geliefert, dass wir das nicht immer gleich tun, dass nicht jeder Mensch das gleich tut wie der andere und dass wir das auch in unserem eigenen Leben nicht immer auf dem gleichen, in der gleichen Intensität und in der gleichen Art tun. Das änderte nichts daran, dass trotzdem Solidarität im Handeln am besten sich ausdrücken kann. Und bei Krisen ist es häufig so, dass man beobachten kann, weil es oft so ist, und hier berufe ich mich nicht auf unsere eigene Forschung, sondern auch auf die Forschung von Psychologinnen und Psychologen, die sagen, dass Krisen sehr häufig dazu führen, dass sich die Persönlichkeitsmerkmale von Menschen verstärken, vor allem wenn die Krise andauert. Das heißt, wenn man schon mal altruistisch orientiert ist, wenn man nach außen agiert, dann wird es stärker. Wenn man anders orientiert ist, kann es auch stärker werden. Das heißt, einerseits ist es so, dass sich die Menschen in Krisen umso mehr der Druck auf sie selber steigt, in bestimmte unterschiedliche Richtungen entwickeln. Und was wir aber insgesamt auf der Populationsebene beobachten können, ist, dass die Solidarität sozusagen innerhalb der eigenen Gruppe manchmal sehr stark wird und dass die Menschen sich nach außen stärker abgrenzen. Was jetzt allerdings in dieser Beobachtung noch nicht determiniert ist, wo die Grenze zwischen innen und außen gezogen wird. Und das, genauso wie Sie das richtig gesagt haben, das wird sehr stark auch über unseren politischen Diskurs argumentiert. Weil ob die Grenze zwischen innen und außen jetzt die Grenze zwischen Wien und unter Anführungszeichen den Bundesländern ist oder zwischen Österreich und Nicht-Österreich oder EU und EU-Ausland oder Schwarz und Weiß, das sind ja keine faktischen, messbaren Unterschiede. Das sind Unterschiede, die aus unserem politischen und sozialen Leben kommen. Und hier spielt natürlich der politische und mediale Diskurs eine große Rolle. Und wenn wir von der Politik gesagt bekommen, dass wir uns um uns selbst kümmern müssen, und damit sind die Österreicherinnen und Österreicher gemeint,
dann hat das natürlich auch einen Effekt. Und also das macht es sozusagen schwieriger, Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen zu erkennen, die dann wiederum handlungsleitend werden. Aber es geht letzten Endes immer um die Handlungsleitung. Da bin ich absolut d'accord. Wobei man auch dazu sagen muss, dass es in der Solidaritätsforschung natürlich und gerade auch in der medizinischen Ethik Menschen gibt, die Solidarität nicht als im Handeln ausgedrückte Praxis verstehen, sondern als einen abstrakten Wert. Das hat natürlich auch seine Legitimation. Das ist jetzt nicht mein Zugang und das ist auch nicht ihrer. Aber das gibt es natürlich auch so häufig. Mhm.
Aber das scheint mir doch möglicherweise die Brücke zu sein. Ich glaube, es wird schon beides brauchen. Es wird eine Konzeption geben müssen. Und ich möchte gerne ein bisschen darüber diskutieren, wie die entsteht. Natürlich politisch, demokratisch. Aber wo ist der Imperativ her? Wie entsteht sozusagen, gerade wenn wir sagen, es gibt wo Grenzen, zwischen Pragmatismus und völligem Idealismus. Wie entsteht der Imperativ, den wir dann auch über Bildungssysteme sozusagen auf die Tatebene übersetzen können, indem Menschen das wissen? Also ich sage im Kleinen, Corona, ich kann solidarisch sein, indem ich zum Beispiel, was ein sinnvoller Vorschlag war, lasse zwischen 8 und 9 die bedachten Menschen einkaufen gehen und die anderen gehen später. Wenn ich allenfalls sogar mit einem kleinen Nachteil, mit einem erträglichen Nachteil, ich muss meinen Tag umorganisieren, dann nicht um diese Uhrzeit einkaufen gehe, sondern eine halbe Stunde später, vielleicht noch einen Termin verschiebe, schrecklicherweise, dann habe ich schon, finde ich, solidarisch gehandelt. Und das muss mir aber jemand sagen oder spüren lassen oder mir dabei helfen, sozusagen so zu sein. Und noch viel größer, weil das Beispiel Corona halt ist, wenn jeder von uns Abstand halten würde, Maske tragen, wo Abstand nicht möglich, Hände waschen und auf Umarmungen, Küssen und Ähnliches verzichten würde außerhalb der Familie, gäbe es keine zweite Welle, gäbe es keine Cluster, gäbe es gar nichts. In unserer westlich aufklärerischen Kultur haben wir gelegentlich ein wenig das Gemeinwohl aus dem Auge verloren durch diesen, wie ich persönlich finde, übertriebenen Individualismus. Ich versuche sensibel zu sein, ich bin Bürger eines Landes, das eine hohe zeitgeschichtliche Verantwortung hat gegenüber sozusagen nicht hundertprozentigen oder gar nicht in grausamster verbrecherischer Weise ignorieren des Individualwohls. Aber von der Konzeption mit Asien verglichen oder auch mit anderen ist bei uns der Einzelne so wichtig, dass viele Menschen auch in der Lage sind, dann egoistisch und wahrscheinlich im weiteren Sinne unsolidarisch zu leben, weil das zu unserem angenommenen Archetyp passt. Und ich denke, wenn wir in der Zukunft diese davon galoppierenden Imperativfragen gerade in der modernen Medizin beantworten wollen, dann werden wir erlauben müssen, dass ein klein wenig die Interessen des Gemeinwohls wichtiger werden und die individuelle Freiheit, Gottes Willen, ganz schrecklich, wo es verbindbar ist, wunderbar, aber dann und wann ein bisschen zurückgedrängt wird. Meinen Kindern erkläre ich das immer mit der Star Trek-Vision, da gibt es irgendeine Folge, da stirbt der Spock und dann sagt er diesen Satz, das Wohl des einen für das Wohl der vielen. Ja, also da muss man gar nicht in die christliche Soziallehre gehen und nicht Karl Marx lesen und gar nichts, sondern das kann man wunderbar auch modern erklären. Und solange wir da immer nur darauf sagen, dass jeder Einzelne entscheidet für sich und jeder weiß, was gut ist und jeder darf am Ende sagen, ob er nicht vielleicht doch lieber bei Rot über die Kreuzung fährt und seine Kinder impfen lässt oder nicht und ich weiß nicht was, ich werfe jetzt viele Dinge absichtlich, provokant in einen Topf, solange werden wir möglicherweise nicht vorankommen, in dem hinten nachhinken hinter der Technologie.
Barbara Prein sagt, was können wir zum Beispiel aus der vor einigen Monaten angelaufenen oder abgelaufenen Corona-Situation denn diesbezüglich lernen? Also ich glaube, wir haben noch relativ wenig gelernt bisher, wobei noch nicht alle Tage Abend ist und man muss aufpassen, dass man nicht sozusagen von außen die klugen Ratschläge gibt. Also es ist schwer, in dieser Situation der Corona-Krise, wenn Unsicherheit so hoch ist, gute Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, im Moment liegt das Problem darin, dass man wahrscheinlich verständlicherweise, aber trotzdem sehr stark auf kurzfristige Einmalhilfen und Einmalaktionen fokussiert ist, wenn das, was man eigentlich wirklich braucht, die nachhaltige Verringerung sozialer Ungleichheit ist. Und wir sehen, dass wenn wir Pandemic Responsiveness und Pandemic Preparedness, also die Resilienz unserer Gesellschaft ernst nehmen, dass wir eigentlich am besten daran tun, soziale Ungleichheit zu reduzieren, weil das in vielerlei Hinsicht bessere Gesundheitsoutcomes und andere Outcomes bringt. Also wenn es weniger Armut gibt, sind Menschen haben einen besseren Gesundheitsstatus, gehen gesünder, besser in die Pandemie hinein und so weiter. Also das ist jetzt sozusagen meine Diagnose vom Rand. Ich möchte aber nochmal darauf Bezug nehmen, auf den Imperativ. Weil der Imperativ der Solidarität, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns auch zu der eingangs gestellten Frage hinführt. Wie können wir einerseits sagen, dass Solidarität wichtig ist, aber wie können wir andererseits auch sicherstellen, dass dieses Bekenntnis zur Solidarität nicht so blind wird, dass wir es irgendwann nicht mehr umsetzen können. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Und da ist es wichtig, es ist mir wichtig zu sagen, dass Solidarität ja natürlich nicht das Allheilmittel für alle Probleme ist. Also wenn wir, so wie ich das versucht habe einzuführen, Solidarität als die Bereitschaft von Menschen sehen, andere zu unterstützen, mit denen man irgendeine Form von Gemeinsamkeit erkennt, dann gibt es Bereiche, wo es völlig wurscht ist, wenn es keine Solidarität gibt. Allerdings, wo es um die Befriedigung von Grundbedürfnissen geht, dort ist es wichtig, dass erstens die Menschen sich nicht diese Grundbedürfnisse am freien Markt kaufen müssen und dass die Gewährleistung dieser Befriedigung der Grundbedürfnisse auch solidarisch organisiert ist. Genauso, wie Sie gesagt haben, dass alle Menschen Zugang haben, unabhängig davon, ob sie es sich leisten können. Also das ist sozusagen der Imperativ. Solidarität alleine hat in meinen Augen keinen normativen Imperativ in dem Sinn, dass es jetzt automatisch für was Gutes steht. Es kann auch Solidarität innerhalb von Rassistinnen geben. Es kann Solidarität innerhalb von terroristischen Organisationen geben. Also Solidarität beschreibt eine Form prosozialer Praxis und wie es dazu kommt. Und wir brauchen dann natürlich, also ich bin ja jetzt keine Relativistin, die sagt, es ist alles gleich gut, wir brauchen dann natürlich substanzielle Werte, die sagen, wie zum Beispiel Gerechtigkeit, wie zum Beispiel Gesundheit, das sind sozusagen substanzielle Werte, wo wir dann sagen, gepaart mit Solidarität gibt uns das Anleitungen dafür, wie wir Politik, wie wir Institutionen bauen, die das umsetzen können. Aber wir brauchen diese substanziellen Werte und das sind natürlich politische Diskussionen. Und deswegen müssen wir uns gerade in der Onkologie, das ist jetzt das Paradebeispiel der personalisierten Medizin auch, wo man immer wieder sagt, die personalisierte Medizin wird uns die Solidarität zerschlagen, wo man zwei Antworten geben kann. Man kann sagen, einerseits macht die personalisierte Medizin natürlich Prävention, Diagnose, Behandlung, sie stratifiziert auf einer granulareren Ebene, als es davor der Fall war. Sie ermöglicht, unter Anführungszeichen in der Hinsicht, feinkörniger zu sein. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir deshalb das solidarische System über Bord werfen müssen. Wir haben ja immer schon gewusst, dass Menschen unterschiedliche Risiken haben. Wir haben immer schon gewusst, dass Menschen unterschiedliche Kosten verursachen. Das haben wir in einem solidarischen System bewusst ignoriert. In der Privatversicherung ja nicht. Das heißt, dass wir jetzt feinkörniger stratifizieren können, bedeutet ja nicht, dass wir automatisch deswegen dann sagen müssen, du zahlst jetzt mehr, weil du eine Prädisposition für irgendeine teure Erkrankung hast. Das müssen wir nicht. Wo wir allerdings uns sehr wohl die schweren Fragen stellen müssen, ist die Frage der Kostentragung für nicht nur Behandlung, also nicht nur therapeutische Interventionen, die teuer sind, sondern immer mehr auch diagnostische und präventive Interventionen, die teuer sind, weil wir ansonsten in eine, ich würde es nicht mal Zwei-Klassen-Medizin nennen, sondern in eine 1%-Medizin versus 99%-Medizin abgleiten. Und es gibt ja Visionäre, die sich das wünschen, die sagen, ja, manche Menschen lassen sich sozusagen alle Omics ihres ganzen Körpers diagnostizieren und analysieren. Und die anderen 99% werden 80% ihrer medizinischen Probleme zukünftig automatisch digital diagnostizieren und therapieren lassen. Solange es jetzt nicht akut oder so schwer ist, dass man jetzt mit Menschen Kontakt haben muss. Und für manche Menschen ist das ein Idealbild, für mich ist das eigentlich ein Schreckensbild. Und ich glaube auch, dass wir gesundheitsökonomisch die Folgen einer entmenschlichten Medizin, gerade auch was den Mental Health Burden betrifft, noch nicht mal abschätzen können. Also ich glaube, hier müssen wir wirklich diese Gespräche jetzt beginnen. Was wollen wir allen bezahlen? Was wollen wir, also wie können wir, wie ich anfangs gesagt habe, Ein- und Ausschlusskriterien so gestalten, dass sie solidarisch sind? Wie können wir das machen, wenn wir es schnell und unter Druck machen müssen? Und wo können wir vielleicht Menschen, und da komme ich jetzt zu meinem letzten Punkt, weil ja die einzelne Freiheit oft gar nicht im Widerspruch steht zum Gemeinwohl, wie können wir einzelne Menschen dazu bringen, dass sie Interventionen, die sie eigentlich nicht wollen, nicht mehr, ich mache jetzt wieder so Anführungszeichen in der Luft, konsumieren? Wir wissen, dass das ein riesengroßes Problem ist, dass wir viel Geld für Interventionen ausgeben, die Patientinnen und Patienten sich eigentlich nicht, also die sie eigentlich nicht wollen. Die sie machen, weil sie glauben, dass die Kinder oder die Frauen und die Ehemänner sich sonst kränken und so weiter und so weiter. Das ist jetzt nicht nur das Problem, dass man Menschen Interventionen gibt, die sich nicht mehr wünschen oder die sie nicht mehr haben wollen, sondern auch, dass wir einfach auch durch die personalisierte Medizin das Problem der Überdiagnose und Übertherapie natürlich steigen lassen, wachsen lassen.
Also konzeptionell stimme ich dabei bei der Beinsack hundertprozentig zu, nur deswegen, weil das jetzt granularer ist, muss das ja überhaupt keine Entsolidarisierung bedeuten. Es ist aber besonders gefährlich, weil die erhöhte Granularität der personalisierten Medizin natürlich als Innovation die größere Unterschiedlichkeit hat. Und das ist sozusagen möglicherweise oder bedrohlicherweise kontradiktorisch dieser Gemeinschaft von Menschen, die nicht unterschiedlich sich definieren. Und das ist im Alltag gar nicht so einfach zu lösen. Weil natürlich sagt ja jeder, niemand soll aufgrund irgendeiner genetisch feststellbaren Eigenschaft diskriminiert werden. Und das ist auch streng verboten, Gott sei Dank. Aber die Technologie galoppiert uns davon. Wir haben Datenschutzregelungen, die so exzessiv sind, dass ich wahrscheinlich da nicht bei der Tür raus kann, ohne alles möglich zu unterschreiben. Und gegenüber Google, Apple, Amazon, was immer, sind wir offene Bücher, weil es niemand schafft, regulativ zu ändern, dass wir mit einem einfachen Okay die Frage, welche Kreditkartenumsätze wir haben, wo unser Auto parkt oder sonst irgendwas, mehr oder weniger global preisgeben. Und es ist nicht mal illegal. Also da gibt es nicht einmal eine Normierungsversuch. Und das finde ich frustrierend. Und das macht mich ein bisschen sorgenvoll, wenn wir über diesen Imperativ für eine innovationsgetriebene Medizin, die technisch Sachen anbieten wird können, die wunderbar sind, wenn wir über das nachdenken in einer Zeit, in der wir noch weniger normierungsbereit sind und schon gar nicht sozusagen im Sinne eines positiven Imperativs. Wir leben nicht in einer Zeit, und das hängt mit diesem Individuum-Gemeinwohl-Thema zusammen, wo wir uns sehr gerne von irgendjemandem einen Imperativ mitteilen lassen. Und wir sehen sofort, am Ende sollte das ja faktenbasiert sein, wir sehen sofort, wie wir in Angst und Schrecken geraten, wenn die Wissenschaft zum Thema Corona ganz wenig sagen kann. Das ist ganz furchtbar. Also eine der elementaren Verunsicherungsfaktoren, glaube ich, dieser Krise ist, dass wir so wenig über die Bedrohung und ihre Art und wie damit umzugehen ist, wissen. Also ich glaube, wenn wir, um ein bisschen da auch konkreter zu sein, für die Möglichkeiten der personalisierten Medizin, der Vorsorge, der Digitalisierung, gerade auch in der Onkologie, wenn wir für das nicht ganz schnell Mechanismen zur Imperativentwicklung treffen, die sowohl sachlich richtig als auch demokratisch durchsetzbar sind, dann wird uns das so davonlaufen wie die ästhetische Chirurgie. Der Yuval Harari schreibt in seinem, glaube ich, halbwegs bekannten Homo Deus, ja schon auch eine sorgenvolle Vision für diese Algorithmen und teilweise digitalisierte, teilweise artifizielle Organe und was immer wir da alles haben könnten, dass es erstmals in der Geschichte der Menschheit nicht mehr zwingend nötig ist, auch die Massen zumindest mit Zeitverzögerung mit der Innovation auszustatten, weil man die nämlich braucht zum Krieg führen. Das war die letzten 100 Jahre so, dass man irgendwann einmal, natürlich wurden als erstes die Mächtigen und Reichen und Schönen mit Penicillin versorgt, aber irgendwann auch alle anderen, weil man hat die ja als Soldaten gebraucht. Nachdem das Krieg führen heute mit Joystick geht, ist sehr fraglich, ob sozusagen ausreichend Druck aufrechterhaltbar ist in der Entwicklung des Imperativs, dass wir zumindest vom grundsätzlichen Ansatz her wesentliche Errungenschaften moderner, innovativer, forschungsgetriebener Medizin für alle anbieten können, alle in der Solidargemeinschaft Mensch, sage ich jetzt mal. Es wird, glaube ich, schwieriger, als es in der Vergangenheit war.
Ja, wir brauchen die Menschen nicht mehr zum Krieg führen, aber wir brauchen die zum Konsumieren. Und also sollte das mal nicht mehr der Fall sein, dann glaube ich, also dann stimme ich Harari zu. Ich glaube, davor nicht. Aber abgesehen von dem Teilaspekt, glaube ich, dass Sie absolut recht haben und dass es immer weniger, also auch weil die Spannweite von niedrigtechnologischer und hochtechnologischer Medizin so viel größer geworden ist, als es früher war, ist es viel, viel schwieriger, das dann auch wieder nach unten zu verteilen. Mhm. Also früher war das unter Umständen der Unterschied zwischen einem Dialysegerät oder nicht. Und heute gibt es da hunderte, zehntausende Schritte dazwischen, in manchen Bereichen zwischen dem ganz niedrigschwelligen und dem hochtechnologischen. Zusätzlich ist es ja nicht so, dass es nur darum geht, Innovation zu verteilen. Manchmal ist ja interessanterweise die Low-Tech, High-Touch-Medizin die teure und die High-Tech-Medizin die günstige. Weil zum Beispiel diese Datenproduktion, wenn wir schon bei der datenintensiven Medizin sind, das ist ja relativ billig, in vielen Bereichen Daten zu produzieren. Aber die Interpretation der Daten, was das bedeutet, denken wir jetzt nur an die genetische Medizin, das ist das eigentliche Kostenbottleneck. Und das werden, also die Zeit von Menschen werden sich wenige Menschen leisten können. Die Maschinen, die Apps, in die man hineinhustet und dann sagt einem jemand am anderen Ende der Welt, ob man jetzt Lungenentzündung hat oder nicht, ich übertreibe leicht, aber das wird ja auch entwickelt, das ist jetzt nicht das Teure. Das Teure ist die Zeit, der Menschen zu bekommen und Zugang zu Menschen zu haben. Und das macht natürlich eine ganz neue Dimension auf. Also nicht nur die Dimension, wer hat Zugang zur hochtechnologisierten Medizin und zu den technologischen Innovationen, sondern wer hat Zugang zur sprechenden Medizin, wer hat Zugang zu gut ausgebildeten Medizinerinnen, die diese Datenarbeit auch leisten können. Und aus dem Grund haben wir ja auch vor einiger Zeit vorgeschlagen, dass wir eigentlich eine neue Berufsgruppe brauchen, der Health Information Counselors, die jetzt langsam so an manchen Unis noch, also leider nicht, weil wir es vorgeschlagen haben wahrscheinlich, aber man sieht die jetzt sozusagen hochkommen. Das können die Medizinerinnen und Mediziner nicht alleine leisten. Da wird es eine institutionelle Veränderung auch innerhalb der klinischen Berufe brauchen.
Aber das bedeutet fast zwingend, dass es hier im Vergleich zu jetzt zu einem gewissen Freiheitsverlust dahingehend kommt, dass wir sozusagen normieren werden müssen, wenn wir nämlich sozusagen die rein kapitalistische Entwicklung ein bisschen abfedern wollen, dann werden wir normieren müssen, wie ist der Diagnose- und Behandlungsweg. Aber das bedeutet, dass sozusagen diese Vorstellung, von der wir gerade hier in diesem Land, das ist in anderen Ländern, hat es das nie gegeben oder gibt es schon lange nicht mehr, dass ich entscheide für mich, wo ich jetzt hingehe. Ich habe Bauchweh oder ein bisschen erhöhte Temperatur und jetzt gehe ich an die Universitätsklinik. Und niemand kann es verhindern. Es ist sogar gesetzlich unmöglich, dass ich dort weggeschickt werde. Das wird nicht gehen. Vordergründig ist das Argument immer die Kosten. Aber in Wahrheit geht es darum, dass nur wenn wir diese Pathways imperativ definieren, wird es gelingen können, den Zugang für alle innerhalb dieser Solidargemeinschaft Mensch, oder von mir ist halt jetzt Österreich in dem Fall, zu garantieren. Das ist der Grund, warum wir Disease Management brauchen werden. Und wer dann tatsächlich da der oder die beste Guide durch das System ist, da kann man standespolitisch diskutieren. Die Apotheker sagen, sie sind immer da und die Psychologen sind die Einzigen, die mit Menschen sprechen können. Die Ärzte finden sowieso, sie haben das Monopol. Und dann wird es halt eine neue Berufsgruppe geben. Ich glaube, das ist am Ende egal. Wichtig ist, dass es dieses Angebot gibt, zu sagen, wo ist der Best Point of Service, und zwar sowohl für das Individuum, als auch zum Beispiel kostentechnisch aus Sicht des Gemeinwohls.
Ja, also ich würde sagen, das sind zwei unterschiedliche Aspekte, die einander brauchen. Und mir ist es schon klar, dass wir uns jetzt auch gerade unbeliebt machen. Ich sage es trotzdem nochmal. Also einerseits brauchen wir das, was man diese Healthcare Navigators nennt, in irgendeiner Form. Und das sollen Menschen sein, die in einem System klarer definierter Pathways, als es jetzt der Fall ist, trotzdem auch noch beim Navigieren helfen, weil die Wege oft nicht so ganz eindeutig werden. Und welche Berufsgruppe das ist, genau darüber kann man reden. Wir brauchen aber, glaube ich, zusätzlich dazu auch noch Menschen, die sich einfach wirklich mit der wachsenden Informationsflut, die es gibt, beschäftigen und die entweder in den Kliniken, den Klinikerinnen zur Seite stehen oder die für Patientinnen und Patienten, die Patientinnen und Patienten beraten. Und das muss in irgendeiner Form auch für alle zugänglich sein, damit man nicht diese wachsende, manche nennen es ja einen Datentsunami, einfach noch auf die Ärztinnen und Ärzte niederprasseln lässt als Zusatzaufgabe. Betrifft natürlich manche Fächer stärker als andere und akuter als andere. Aber ja, ich glaube auch, wir werden nicht daran vorbeikommen, die Freiheit der Patientinnen und Patienten da auch einzuschränken, wie sie sich durch das Gesundheitssystem bewegen. Ich glaube natürlich, dass man, und jetzt überlege ich mir schon fast, ob man das überhaupt so nennen soll. Ich glaube, es ist wichtig, wie man das kommuniziert. Wenn man sagt, dass es eine Freiheitsbeschränkung ist, dann ist es sozusagen dead on arrival. Ich glaube, es geht um einen Beistand bei der Navigation durch das Gesundheitssystem, der auch dabei hilft, gute Gesundheitsversorgung für alle beizubehalten. Und wir sind da genauso, wie Sie gesagt haben, in Österreich ein absoluter Sonderfall. Es gibt Gatekeeper-Systeme überall und wir wissen, dass das in vielen, vielen Fällen nicht nur Kosten senkt, sondern dass es in manchen Fällen ja auch Menschen vor Überdiagnose und Übertherapie schützt, weil die Menschen, die jetzt wirklich zu überall hingehen, sozusagen Diagnose shoppen gehen, das sind ja auch Menschen oft, denen nicht damit geholfen ist. Und ich spreche jetzt natürlich nicht von Menschen mit seltenen und nicht diagnostizierten Erkrankungen. Ich spreche jetzt von Menschen, deren Grundproblem vielleicht auch ein anderes ernstzunehmendes ist, aber denen ist nicht geholfen, wenn sie überall hingehen können, bis man endlich sie therapiert.
Ich glaube, das wäre ja eine durchaus verheißungsvolle Situation haben, was wir als wissenschaftliche Medizin sozusagen ankündigen können. Also ich würde da so weit gehen, vielleicht in etwas großen Worten, um zu sagen, dass eine ganze Reihe von uns heute unser Leben schwer beeinträchtigen und letztlich beendenden Erkrankungen werden in den nächsten 25 Jahren ihren Schrecken verlieren. Weil wir in der Lage sein würden, sie technisch frühzeitig zu erkennen, sie mit Methoden, die zum Teil jetzt schon verfügbar sind und noch nicht allgemein angewendet, zum Teil jetzt gerade erfunden werden irgendwo auf der Welt, Gott sei Dank, einfach auch behandelt werden können. Wir halten uns jetzt bewusst fern von den ganz seltenen Erkrankungen, wo es ja eigene Themen gibt und wo es insbesondere auch so stark um diesen Schutz von Menschen geht, die nicht interessant genug sind aus einer Marktsicht, um dort zu forschen, aber auch um Diskriminierung zu verhindern, weil natürlich, wenn der Arbeitgeber das dann erfährt und so, und ganz viele Dinge sind da besonders. Aber wenn ich schaue, kann auch ein Stück in die Vergangenheit schauen. Wir haben einiges beitragen dürfen zur Verbesserung der Ergebnisse bei Brustkrebs. Das ist ein Massenkiller, theoretisch. Und in Österreich haben wir heute fast nicht mehr die Hälfte der Sterblichkeit an dieser Erkrankung. wie vor 30 Jahren. Also ich meine, das ist schon was. Ich sage in meinen Vorträgen gelegentlich etwas pathetisch, schließen Sie die Augen und stellen Sie sich 2000 Särge vor. Das ist eine ziemlich große Menge und genau so viele Frauen sterben heuer jedes Jahr weniger in Österreich als der Erkrankung als vor 25 Jahren. Also, da tut sich schon was. Und in Wahrheit hat die Zuversicht, sage ich jetzt als Arzt, die Zuversicht von Betroffenen bei weitem nicht im gleichen Ausmaß zugenommen wie die tatsächlichen objektiv-faktischen Möglichkeiten. Was wiederum bedeutet, dass wir, das haben wir nur ganz kurz gestreift, in Wahrheit brauchen wir in dem Ganzen ja dann auch noch einen gründlichen Zuschuss an Empathie, an Vertrauensbildung, an besserer Kommunikation. Und auch das ist parallel zu Corona. Nach wie vor geht ein Drittel der Menschen nur dann aus dem Haus, wenn es unbedingt nötig ist, was wiederum schlecht ist für die Wirtschaft, obwohl es objektiv dazu keinen Grund gibt. Also das Geben von Sicherheit und Vertrauen, Touch in einem etwas weiteren Sinn sozusagen, wird genauso wichtig sein. Ich hätte ja immer gehofft, dass es dann, wenn die Medizin auch digitaler und effizienter und sonst was wird, nicht als erstes dazu führt, dass die Healthcare-Providers eingespart werden, sondern dass die dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, auch mit den Menschen zu sprechen. Aber da müssen Sie mal sehen, wie viele unserer Kollegen einfach 120 Patienten in 3,5 Stunden tun müssen. Also das sind oft im individuellen Erleben der Ärztinnen und Ärzte, die tatsächlichen Triage-Entscheidungen sozusagen, die sie zu treffen haben.
Und das führt ja auch zu einer Frustration vieler Ärztinnen und Ärzte und der mangelnden Bereitschaft, mancher Menschen noch in die Medizin zu gehen. Ne?
Absolut. Und obwohl, also das heißt ja immer, muss man aufpassen mit 56, dass man kein Dinosaurier-Statement sagt. Das heißt immer, die Arbeitsbedingungen sind schlecht und das Gehalt. Also Arbeitsbedingungen und Einkommen der jungen Ärzte war noch nie auch nur annähernd so gut wie jetzt. Aber es ist tatsächlich eine Frage auch des Erwartungsmanagements. Im Übrigen, diese Überlastungssituationen, die es an vielen Stellen gibt, sind ein weiterer Grund für Disease-Management. Und sozusagen nicht nur freiwillige Allokation des Point-of-Service-Weges. Also ich glaube, da werden wir, und da ist Österreich, wir wollen ja auch ein wenig darüber diskutieren, was Österreich spezifisch ist, und da können wir schon auch ein bisschen lernen, inklusive der damit verbundenen Solidarität. Also ich finde, da kann man in einigen Punkten gut nach Skandinavien schauen, und muss einfach feststellen, dass die in mancher Hinsicht da konzeptionell, aber auch in der Praxis weiter sind. Wenn Norwegen, das aufgrund des Öls im Wasser das reichste Land in Europa ist, die geringsten Gesundheitsausgaben hat, dann ist das nicht nur, weil die Norsker alle so hart und sonst irgendwas sind, sondern auch, weil sie eine andere Erwartungshaltung haben. Dort gibt es keine Verschreibung von Medikamenten außerhalb von genau definierten Zulassungen. Undenkbar, passiert nicht. Dort auch onkologische Patienten lehnen dort sehr häufig Dritt- und Viertlinientherapien ab. Nicht nur, weil sie sagen, sterbe ich lieber in Ruhe, bevor ich jetzt dann noch dauernd ins Krankenhaus fahre, sondern auch, habe ich selber gehört und bin erstaunt, um nicht zu sagen erschrocken, warum sollen da jetzt alle noch ein paar hunderttausend Kronen bezahlen, nur damit ich 2 Wochen länger lebe?
Genau, und das zeigt wieder, das ist ein ganz tolles Beispiel, das auch wiederum zeigt, wie wichtig der gesellschaftliche Diskurs ist. Weil man könnte das, also es gibt in Norwegen anscheinend wenige Leute, die mit dem Finger dann zeigen und sagen, Einschränkung der individuellen Freiheit. Und wir haben das jetzt wieder auch in der Corona-Krise gesehen. Also mir erzählen meine schwedischen Kolleginnen und Kollegen, dass das Offenbleiben der Schulen und Kindergärten auch damit zu tun hatte, dass immer gesagt wurde, auch seitens der Epidemiologinnen, wir sind für die Gesundheit aller da und wir möchten nicht, dass die Kinder noch weiter zurückfallen, die ohnehin schon benachteiligt sind. Also dieses Bewusstsein, dass das, was ich tue, immer auch die anderen tut, im Sinne von auch die anderen mit den anderen Menschen was macht und umgekehrt. Und dass es eigentlich dass eine Gesellschaft, in der es den anderen Menschen gut geht und in der niemand jetzt in schrecklicher Armut lebt, auch mir nutzt, das ist etwas, was, und auch da stimme ich Ihnen absolut zu, was wir von den skandinavischen Ländern lernen können, obwohl man ja auch hier nicht aus Norwegen, aber aus anderen skandinavischen Ländern hört, dass das jetzt bricht und dass gerade auch diese wunderbaren Public Health Systeme und die Public Health Daten gerade auch in Ländern wie Finnland und Dänemark zum Teil jetzt kommerzialisiert werden und dass sozusagen das, was das Alleinstellungsmerkmal dieser Länder waren, jetzt zum trojanischen Pferd werden könnte. Aber ja, also mir ist es jetzt wichtig, nochmal zu betonen, dass es nicht darum geht oder dass die Balance zwischen individueller Freiheit und dem Allgemeinwohl kein Nullsummenspiel ist. Dass es zwar in dem Extremfall so sein kann, dass ich etwas will und ich weiß, ich will es und ich kriege das jetzt nicht. Und deswegen ist es so wichtig, die Einschl- und Ausschlusskriterien fair zu gestalten. Aber sehr, sehr häufig ist es so, dass das Allgemeinwohl und das eigene Wollen eigentlich eh nicht so weit entfernt ist. Außer es wird gegeneinander ausgespielt. Das sehen wir in den USA immer wieder. Jetzt, also gerade auch im Gesundheitssystem.
Absolut. Und sozusagen divisive politics, die man dort jetzt wirklich also nahezu nach dem Lehrbuch des Bösen sehen kann, führt eben genau dazu, zu diesem Gegeneinander ausspielen. Ich finde, in Skandinavien kann man schon auch noch eines sehen, nicht nur, dass sie es nicht ganz durchhalten, sondern es ist auch zum Teil eine Überforderung passiert. Mhm. Wir werden alle diese Dinge gut erklären müssen. Weil sonst bleiben Menschen zurück oder sie bleiben nicht zurück und haben das Gefühl, dass sie zurückbleiben. Und wenn sie das tun, dann werden sie empfindlich für die Rattenfänger. Und ich glaube, das ist fast die größere Aufgabe, um diese Solidarität, die wir anstreben, zu ermöglichen, sprich den politischen Diskurs, soziales Augenmaß, Festlegen eines Imperativs, der dann irgendwie demokratisch abgesegnet wird und dann aber auch durchsetzen. Wir können nicht erlauben, und da ist wieder, dass das Gemeinwohl in der Sonntagsrede besprochen wird, aber im individuellen Handeln keine Rolle spielt. Wir werden festlegen müssen, was davon wollen wir für alle, was ist ein nice to have. Ja, ich meine, in bestimmten Bereichen tun wir das ja schon. Wenn Sie heute das Pech haben, eine Missbildung oder Verunstaltung oder nach einem Unfall oder irgendwas zu haben, dann zahlt das Solidarsystem dafür, dass sie möglichst wiederhergestellt werden. Wenn sie nur finden, ihre Wangen müssten größer werden oder andere sexuell signalträchtigere Körperteile, dann bezahlt das die Allgemeinheit nicht. Ich glaube, das ist, so sehr es da Grenzbereiche gibt, die nicht immer leicht zu definieren sind, aber so etwas als ein mehrstufiges Imperativsystem, wo ich sage, da gibt es Dinge, die sind out of question, da brauchen wir nicht darüber diskutieren, das ist für alle. Und zwar nicht nur unbedingt für unsere Staatsbürger, sondern für jeden, der in der Solidargemeinschaft Mensch da halt jetzt gerade daherkommt. Dann gibt es Dinge, die sind, ich weiß nicht, in einer zweiten Stufe, wo man ein bisschen selektiver sein kann. Und dann gibt es Luxus. Und den möge sich jeder und jede leisten nach eigenem Gutdünken, aber ohne die Allgemeinheit dafür in Anspruch zu nehmen.
Ja, und ich glaube, hier sieht man wieder, wie sehr die Lebensfähigkeit eines solchen Systems mit anderen Bereichen, Handlungs- und Politikbereichen verknüpft ist, weil man gerade aus Norwegen und Dänemark zum Beispiel auch immer wieder hört, dass Menschen den Entscheidungen, die das Gesundheitssystem für sie trifft, auch deshalb trauen, weil sie sich insgesamt vom Staat gut versorgt fühlen. Während das natürlich gerade auch in Ländern wie den Niederlanden und in Österreich zunehmend nicht mehr der Fall ist, weil das Länder sind, in denen die Vermögen, wie Sie auch vorher gesagt haben, seit Generationen, seit vielen Jahrzehnten auseinanderklaffen. Und die Leute kriegen das ja auch mit, die sind ja nicht blöd. Also man kann zwar so lang erzählen, wie man möchte, dass in Österreich wir relativ, im Vergleich zu anderen Ländern, relativ geringe Einkommensungleichheit haben. Die wird auch größer, aber so schlimm ist es nicht. Aber die Vermögen sind natürlich krass ungerecht verteilt. Und wenn man sozusagen als Bürgerin und Bürger das Vertrauen in den Staat nicht hat, fair zu sein, dann wird man auch weniger bereit sein, diese Entscheidungen, die das Gesundheitssystem dann für mich trifft, zu akzeptieren, als wenn man dieses Grundvertrauen hat. Also diese Dinge sind verknüpft miteinander.
Da braucht es Transparenz. Wir haben da im Vergleich zu anderen Ländern wirklich nahezu peinliche Versuche, Transparenz herzustellen. Also man kann beim Gesundheitsministerium auf irgendeine Webpage gehen und vergleichen, wie die Gallenblasenoperationen zwischen den Krankenhäusern sind. Aber das ist also mit dem äußersten Widerwillen nach 25 Jahren standespolitischer Diskussion irgendwie möglich gewesen. Um dieses Vertrauen zu haben, wird das entstehen müssen, sonst geht es immer um andere Faktoren.
Sie haben vorhin kurz angesprochen, das Thema Datenschutz, Umgang mit Daten. Ist es solidarisch, wenn man seine Daten freiwillig zur Verfügung stellt? Wie ist das mit dem Verarbeiten von Daten und wer profitiert überhaupt davon?
Ich finde, das ist eine der Geschichten, wo man sieht, dass das Regulieren zumindest bisher nicht ausreichend funktioniert. In Wahrheit sind die Daten vollkommen kommerzialisiert und zwar nicht bei den großen Healthcare-Providers oder nicht direkt, sondern in Wahrheit bei den Digitalgigantinnen und Giganten. Und wir kommen in Bereiche hinein, wo wir dann Herzfrequenz und viele andere Dinge haben und dann entstehen Profile. Und am Ende entstehen Gesundheitsprofile und am Schluss kaufen sie diese Daten irgendwo als Arbeitgeber vor Bewerbungsgesprächen. Das ist sozusagen die Horrorvision. Auf der anderen Seite ist es so, dass Daten sind ja per se nicht gut oder schlecht, sondern je nachdem, wie wir damit umgehen. Wir haben aus Big Data und aus Outcome Data natürlich ungeheure Möglichkeiten, die Wirksamkeit von gesundheitspolitischen Maßnahmen oder von Innovationen zu monetieren und Rechenschaft abzulegen der Gesellschaft. Wir haben nur aus meiner Sicht das Werkzeug einfach noch nicht gefunden. Ich verstehe nicht, warum nicht auch die staatliche Gemeinschaft das tun kann, was Apple und Google ohnehin tun jeden Tag.
Also ja, das ist ein Bereich, zu dem ich jetzt viel sagen könnte, weil meine Forschungsgruppe auch daran arbeitet. Generell kommt es wirklich darauf an, wem stellt man es zur Verfügung? Und das verwischt immer mehr. Sie haben früher gesagt, die Healthcare-Providers kommerzialisieren es noch nicht, in Österreich nicht. Also in dem Land, in dem ich ja 10 Jahre gelebt habe, verkauft das Gesundheitssystem die Daten an Google und beziehungsweise verkaufen es nicht nur, sondern geben es her. Da ist das schon sehr, sehr verknüpft, wer was macht. Das Problem ist, wie Sie vollkommen zu Recht sagen, dass im Moment private Firmen sehr, sehr viel tun müssen, weil Menschen ja zugestimmt haben offiziell, viel tun dürfen, was das Gesundheitssystem nicht machen darf. Das heißt, wir sind in der ironischen Situation, dass Gesundheitsforschung und Krankheitsforschung, medizinische Forschung, die im Namen des Gemeinwohls und für das Gemeinwohl arbeitet, bestimmte Dinge mit Daten nicht machen darf, die Google und Apple tun dürfen. Und dass jetzt gerade auch Amazon in dem Bereich der Gesundheitsforschung und der Gesundheitsleistungen vordringt, ist ja auch kein Zufall. Das Problem ist, dass wir im digitalen Zeitalter mit regulatorischen Instrumentarien arbeiten, die aus dem Papierzeitalter stammen. Und dass die Datenschutzgrundverordnung leider genau etwas zu früh kam. Also sie kam sozusagen nicht in der Zeit, wo man die wirklichen Effekte der Digitalisierung schon gespürt hat. Wir brauchen eigentlich eine neue Datenschutzgrundverordnung, die dem digitalen Zeitalter und nicht dem Papierzeitalter gerecht wird. Und wir müssen ganz, ganz dringend sicherstellen, dass wir den Wert und den Zweck einer Datennutzung in unseren regulatorischen Instrumentarien und unseren regulatorischen Ansätzen stärker berücksichtigen. Wir sind noch immer in diesem alten System, wo wir Daten in Kübel werfen. Das sind jetzt die ungefährlichen Daten, das sind die gefährlichen Daten im nächsten Kübel, weil das die Gesundheitsdaten sind. Und im nächsten Kübel sind die ganz gefährlichen Daten, das sind dann die genetischen Daten. Aber so funktioniert es ja nicht mehr. Wir haben keinen Kübel, wir haben einen Swimmingpool, indem man alles reinschüttet. Alle Daten sind heute Gesundheitsdaten. Man kann ja mit prädiktiver Analyse heute rausfinden, dass bestimmte Eigenschaften oder bestimmte Praktiken, die überhaupt nichts mit Gesundheit zu tun haben, gesundheitsrelevant sind, die dann auch im Versicherungswesen und so weiter, aber auch zum Teil nicht in Österreich, aber in anderen Ländern von Healthcare-Providers wiederum und Gesundheitsversicherungen genutzt werden, weil man wissen möchte, wer die teuren Patientinnen sind, die man dann ablehnen kann, wenn man das darf. Das dürfen wir ja hier in Österreich glücklicherweise nicht. Also wir müssen wegkommen von dem Denken, dass es unterschiedliche Datentypen gibt. Wir müssen hin zu einer Ontologie der Datennutzung. Wem dient die Datennutzung? Wer profitiert von der Datennutzung? Und dann müssen wir endlich, und da können Sie jetzt lange weiterreden, das tue ich hier nicht natürlich, wir müssen endlich Instrumentarien haben, die das Papierzeitalter hinter sich lassen und auch dem digitalen Zeitalter entsprechen. Und es betrifft auch die Ethik. Gerade auch die künstliche Intelligenzethik ist viel zu sehr von der medizinischen Ethik noch beeinflusst und nicht von der Datenethik, wo man sozusagen noch immer davon ausgeht, dass es eine Intervention gibt, die abgegrenzt ist, dass eine Person zustimmen darf, dass ich die Daten nutzen darf. Das kommt alles noch aus dieser medizinischen Ethik, wo man sich denkt, da liegt jetzt die Patientin vor mir und ich frage sie, ob ich reinschneiden darf, damit ich den Blinddarm rausnehmen kann. Aber der Datenkörper ist nicht wie der physische Körper, der hat keine klare Grenze. Meine Daten können für Sie relevant sein und so weiter. Also eigentlich müssten Sie auch zustimmen, wenn meine Daten analysiert werden. Also wir kommen nicht einmal mit unserer Sprache weit genug, um die Probleme zu beschreiben, geschweige denn die Lösungen zu definieren. Das ist eines der wirklich, also es ist jetzt in den Hintergrund geraten durch die Corona-Krise natürlich, aber eine der großen, großen Herausforderungen. Ansonsten werden wir das Talent in die privaten Großkonzerne abwandern sehen, weil sie jetzt schon die Leute, die in der künstlichen Intelligenz arbeiten, nicht im Gesundheitswesen arbeiten wollen und dürfen ja nichts machen mit den Daten. Da gehen sie lieber zu Amazon. Und wir werden natürlich viele Erkenntnisse nicht haben, weil wir überall an Grenzen stoßen mit Gesundheitsdaten, die privatwirtschaftlichen Daten nicht haben. Hier müssen wir unbedingt eine Symmetrie herstellen. Und es kann natürlich nicht darin bestehen, dass man einfach sagt, anything goes, alle Daten gehören allen. Das geht natürlich nicht. Also hier braucht es auch sehr viel Nachdenken von klugen Menschen und vielen Menschen, die auch in der Praxis arbeiten.
Wird es in Zukunft ganz neue Formen der Solidarität geben in Europa, in Österreich? Wird es in Richtung Skandinavien erstmal gehen? Wie stehen die Zeichen in den unterschiedlichen Ländern, vor allem aber erstmal in Österreich?
Ich glaube, das, was Barbara Breinser gesagt hat, ist absolut entscheidend. Wir werden weiter Wissen schaffen müssen, dazu werden wir Daten produzieren müssen, und zwar in einer Weise, die wir als Individuen überhaupt nicht mehr erfassen können. Und wenn wir nicht ganz, ganz schnell ein Regelwerk dafür finden, dann ist unser, sage ich jetzt bewusst, Gerede über Solidarität auch wertlos, weil das wird overwhelming sein, was sozusagen in der Kommerzialisierung hier da ist. Dafür wird es einen Imperativ brauchen. Ich habe persönlich keine Lösung, wie das gehen soll. Wir werden den Markt nicht völlig ausschließen können. Wahrscheinlich braucht es so ein Mehrstufensystem, dass es sozusagen auch diesbezüglich eine Grundversorgung, Grundklarheit gibt, die schlicht und einfach beschlossen wird, gesetzlich, so wie Grenzwerte bei Fabriksschornsteinen und Mindestprofiltiefen bei Autoreifen, wird ja hoffentlich ein Gesetzgeber, ein globaler, nationaler, auch beschließen können, was ist sozusagen die Grunddatenverwendung, Ontologie, Sicherheit etc. Dann wird es in manchen Bereichen, wo es vielleicht ein bisschen harmloser ist, auch Wettbewerb und Markt geben müssen. Wird nicht anders gehen, dass da ein bisschen ein Antrieb diesbezüglich ist. Aber wie das genau geht, weiß ich nicht. Und es ist mir ein wenig bange, sage ich ganz ehrlich. Und zum Schluss, was optimistisch ist zu sagen, ich habe zwei Töchter, sie sind 22 und 20, und wenn ich die anschaue, dann ist mir weniger bange. Weil die im Umgang mit diesen Dingen irgendwie entspannter, aber auch dann klarer sind. Ja, die gehen dann zu irgendeinem Lichtermeer, vielleicht auch mal gegen Daten oder ich weiß nicht was, und die fahren auf Bahnhöfe und verteilen Decken und Mineralwasser und sonst sowas. Bin nicht ganz sicher, ob unsere Elterngeneration uns zugetraut hätte, die Probleme, die uns denen wir begegnen, so zu lösen, wie wir das getan haben. Und ich möchte den gleichen Fehler nicht machen mit der Zukunft.
Ich glaube, wir müssen etwas weniger nur daran denken, wie wir Wert messen können, sondern wir müssen mehr darüber reden, was Wert eigentlich ist, gerade auch im Gesundheitswesen und was uns wertvoll sein soll. Dann ergeben sich, glaube ich, die Antworten auf die anderen Fragen.
Schön, das ist ja noch auch eine offene Frage, wo man, glaube ich, jetzt noch viele, viele Stunden wahrscheinlich draufsetzen könnte. Trotzdem sind wir für heute zum Ende gekommen. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und danke fürs Kommen, Professor Michael Gnandt, Professor Barbara Breinsack.
Ich hoffe, Sie haben unsere Diskussion spannend gefunden. Details zu den Gästen finden Sie in den Beitragsinformationen des Podcasts. Dieser Podcast wird produziert von der ABCSG, der Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group, und kommt aus dem Hörwinkel. Mit der nächsten Episode eröffnen wir eine zweiteilige Serie zum Thema Arzt-Patientinnen-Kommunikation. Danke fürs Zuhören und bis bald!